Ja, wir sind das Ebenbild Gottes, ne? Das ist unser Thema heute. Und ich würde euch jetzt einfach mal den Bibeltext dazu vorlesen. Den habe ich jetzt nicht an die Wand geschmissen, aber den kennt ihr alle gut. 1. Mose 1, 26 bis 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ja, wir sind wirklich gewollt, wir sind würdevoll, weil wir sein Ebenbild sind. Und das Interessante an dem Text hier ist, dreimal kommt es vor, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind. Also das hat schon echt eine starke Betonung. Das wird da nicht nur einmal erwähnt, sondern gleich dreimal in diesen zwei Bibelversen, dass wir in seinem Bild gemacht sind. Also der Mensch ist keinesfalls irgendein Zufall, ein Produkt von einem Urknall und mehr nicht oder nur Materie, sondern der Mensch ist wirklich das Ebenbild Gottes. Interessant ist hier, der Mensch ist nicht perfekt geschaffen worden. Das siehst du gleich von Anfang an. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, aber als Mann und als Frau. Zusammen sind die beiden Gottes Ebenbild. Das heißt, der Mann braucht Ergänzung, aber auch die Frau braucht Ergänzung. Ja, wir ergänzen uns. Wenn du das Bild noch ein bisschen weiter denkst, da werden wir später noch zu kommen, das Bild Gottes ist nämlich auch Christus, ja. Er repräsentiert dann das vollkommene Bild Christus. Aber wenn wir das Bild Christi da abbilden wollen, da steht im Neuen Testament, als Leib Christi stellen wir Christus dar. Also jeder einzelne von uns. Das heißt, wir sind nie vollkommen. Wir haben bestimmte Gaben und der Bruder, die Schwester hat wieder eine andere Gabe. Nicht jeder kann da vorne singen. Gut, dass ich nicht da vorne singe, ja, dass man weiß, welche Gaben man hat. Sonst wird sich der Raum schnell leeren. Und wir brauchen einander. Und jetzt wird's spannend. Ja, wir sind ja nicht vollkommen, ja, nur in der Ergänzung. Jetzt schreibt 1. Mose 1, 31a. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war gut. In deiner Unvollkommenheit sagt Gott zu dir, du bist gut. Das ist einfach eine starke Aussage, ja. Du bist gut gemacht. Und manchmal haben wir ein Problem mit unserem Wert, ja, weil wir vielleicht nicht so viel leisten. Vielleicht sind wir jetzt gerade im Augenblick nur Hausfrau, ja. Vielleicht sind wir nur Büroangestellt und machen vielleicht gar nicht so viel, ja. Oder wie auch immer, ja. Du hast nicht so viel Gaben wie ein anderer. Ja, eigentlich brauchst du dir keine Gedanken machen. Überall, wo du sagst, du bist nicht wertvoll, das ist eigentlich so eine Art Rebellion, ja. Weil Gott sagt, du bist wunderbar gemacht. Das kannst du auch im Psalm 139 nachlesen, ja. Wunderbar sind seine Werke, ja. Selbstablehnung ist eigentlich ein Stück weit Stolz. Und wer sich eins machen kann mit der göttlichen Bewertung, dass du wunderbar gemacht bist, ja, selbst wenn du mal krank bist und alt bist oder was weiß ich, ja, nichts mehr leisten kannst, kannst du ein hohes Selbstwertgefühl haben. Das kannst du entwickeln, ja, weil Gott dir zusagt, ja, dass du einen ganz, ganz hohen Wert hast, dass du wunderbar gemacht bist. Und das ist eine tolle Sache. Ja, es gibt viele andere Menschenbilder. Zum Beispiel, ich mache euch nur bloß ein paar Beispiele kurz, dass wir einfach so, ja, einfach auch dankbar sein können für dieses Menschenbild, was Gott einfach hat über den Menschen. Im Kommunismus zum Beispiel, ja, es gibt nicht wirklich irgendeinen Gott, ja. Der Mensch ist funktional, er ist Materie. Ja, der Mensch, wenn er viel leistet, dann ist er was wert, ja, dann funktioniert er. Und das ist super, dann hat er einen Wert, aber was ist, wenn er nichts mehr leistet? Und was ist mit denen, die politische Gegner sind? Überlegt mal in der Sowjetunion, ja. Es gab in der 60er, 70er Jahre unglaublich viel Verfolgung gegen Christen und die sind da sehr brutal vorgegangen. Ja, warum, ja? Der Mensch hat keinen wirklichen Wert, ja. Und schon gar nicht, wenn er so aus der Reihe geht, ja, und so gegen den Mainstream vorgeht. Das, was die Christen gemacht haben, ja, die sich mit der Politik eben nicht eins machen konnten. Deswegen fiel es natürlich leichter, solche Menschen, denen auch ungute Dinge anzutun. weil der Mensch so keinen Wert hat. Oder im Buddhismus, ja, da löst sich der Mensch als Person auf. Ja, die Persönlichkeit selbst hat nicht den großen Wert. Schon das Gute, was du tust, das hat einen großen Wert. Aber an sich der Mensch, wenn er sich auflöst, hat er Frieden im Karma, im Nirvana. Oder im Islam, da gibt es ja den Schöpfergott. Und ja, wir sind Geschöpfe Gottes im Islam, aber wir sind definitiv kein Ebenbild Gottes. Ja, auf so eine hohe Stufe kommst du im Islam nicht. Im Islam bist du ein Diener Gottes, ja, aber nicht Ebenbild. Und auch nicht unbedingt geliebt. Geliebt bist du im Islam, wenn du genau das Richtige tust. Bei Gott bist du ohne Bedingungen geliebt. Da sind also wirklich Riesenunterschiede. Und das ist einfach gut zu sehen, ja. Dass wir einfach, jetzt kommt Folie 4, dass der Mensch ja die Krone der Schöpfung ist. Wie schön ist das denn, ja? Also der Mensch hat immer eine Würde, ja. Völlig unabhängig von seiner Leistung, von seiner Intelligenz, seiner Herkunft und selbst wenn er unter der Brücke schläft, ja. Und die Kinder, die ihr, das Kind, was ihr da seht, das ist ein Wasserkopfkind. Und wir haben in Afrika, wir kennen eine Missionarin, mit der sind wir ganz, die kennen wir ganz gut. Und die, diese Missionsgesellschaft, die sammelt diese ganzen Wasserkopfkinder. Und die werden in Afrika oft so weggesperrt, ja, weil die, ja, die Menschen, die schämen sich für ihre Kinder. Die glauben, das könnte ein Fluch sein, warum sie solche Kinder zur Welt gebracht haben. Es ist ihnen peinlich, ja. Aber wisst ihr was? Gott gibt diesen Kindern einen Wert. Und wenn wir als Ebenbild Gottes wandeln, dann ist es super, wenn wir ja einfach auch sowas wertschätzen, ja, wenn wir sowas vielleicht auch unterstützen, dass Menschen sich ums Schwerbehinderte kümmern. Und der wird vielleicht gar nicht so lange leben, der Junge da. Aber seht ihr, der hat ein Lächeln im Gesicht gezaubert, ja. Und wenn die in afrikanischen Häusern oft weggesperrt werden, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie die sich auch fühlen, ja. Und da werden die gefördert. Denen wird sogar Lesen und Schreiben beigebracht, soweit sie, wie sie halt kommen, ja. Aber die können die Zahlen von 1 bis 10, ja, obwohl sie so schwer behindert sind. Und das ist echt, ja, das ist was Göttliches, ja, weil wir eben Bilder Gottes sind. Und das gilt eben, wie ich euch schon gesagt habe, auch für die ungeborenen Kinder, für die Kranken, für die Menschen im Slum, für die Leute, die im Straßengraben wohnen. Ja, auf den Philippinen habe ich Menschen, wenn du da durch die Stadt läufst, ihr Schlafzimmer ist auf dem Bürgersteig. Ja, die auf dem Bürgersteig haben die teilweise Betten aufgebaut, ja, weil sie nichts anderes haben. Und das ist toll, ja, wenn man solche Menschen auch wirklich mit Würde behandelt und ihnen Gutes tut. Es gibt noch im Psalm 8, Vers 6 einen schönen Vers. Denn du hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Das ist doch was Schönes, oder? Die Frage ist immer, wie reden wir übereinander? Wie reden wir von uns selber, ne? Manchmal, wenn uns Missgeschicke passieren, dann sagen wir, oh, bin ich blöd gewesen. Aber wisst ihr beleidigt eigentlich das Ebenbild Gottes, ne? Weil Gott sagt nicht, dass ihr blöd seid. Ihr seid nicht vollkommen, das weiß er. Aber wir sind wunderbar gemacht. Manchmal müssen wir gucken, wie reden wir voneinander. Oder wie reden wir auch über Leute, die politisch anderer Meinung sind. Selbst der Putin, sage ich euch, ist ein Ebenbild Gottes. Da ist noch was da, ja? Auch wenn ich nicht sage, dass seine Handlungen gut sind. Da kommen wir jetzt auch zu. Das ist nämlich die nächste Folie. Das Ebenbild ist beschädigt, aber nicht zerstört. Ja, der Mensch ist Gott ähnlich und hat einen freien Willen, so wie Gott. Und deswegen kann der Mensch sich eben auch für Böses entscheiden, ja. Und Böses tun, nicht nur Gutes. Ja, und dann wisst ihr selber alle, dann kam dieser Sündenfall. Und der Mensch hat sich für das Böse entschieden. Die Beziehung zu Gott ist ein Stück weit in die Brüche gegangen. Die war zumindest nicht mehr so vorhanden wie im Paradies. Und dann kam eben Scham, Angst, Gewalt, Krieg, Selbstablehnung in die Welt. Geschlechterwirrwarr. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist wirklich erstaunlich. Es gibt Universitäten, die haben das mal zusammengeschrieben, wie viele Geschlechter es im Augenblick wohl gibt. Also sie kamen auf 75, aber das schwankt. Es gibt nicht-binär, es gibt Transgender, es gibt Cis, es gibt Genderfluid, Agenda, nur um einige zu nennen. Ihr seid übrigens Cis, damit ihr mal ein bisschen im Bilde seid. Cis bedeutet, du identifizierst dich mit dem Geschlecht, mit dem du geboren bist. Das ist das biblische Prinzip. Ich hoffe, ihr seid das alle. Ja, und wisst ihr, was auch entstanden ist? In dem Sündenfall das Patriarchat. Das heißt, dass praktisch der Mann über die Frau herrscht. Das war nicht im Paradies so. Gott hat das nicht so gedacht von Anfang an. Im Paradies waren Mann und Frau das Abbild Gottes. Aber dann kam dieser Fluch der Sünde, ja. Mit Mühsal wird der Mann arbeiten, ja. Im Schweiße seines Angesichts wird der Mann seine Feldarbeit machen. Das war ein Fluch, weil sie gesündigt hatten. Und für die Frau galt eben, mit Mühen wirst du Kinder gebären, ja. Das kann jeder, weiß jeder, der das schon erlebt hat. Und dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er soll über dich herrschen. Und dann, da kam das in die Welt, ja. Das praktisch, und das hat sich ja über Jahrhunderte gezogen, ja. Das siehst du jetzt noch besonders in islamischen regierten Ländern, ja, dass der Mann so dermaßen in Herrschaft ist und die Frau eben da drunter steht. Aber was spannend ist, nach der Sintflut, die Menschheit ist dermaßen böse geworden, dass dann die Sintflut kam, ja, die Geschichte kennt ihr, und dann hat Gott eben einfach nur die Familie von Noah überleben lassen. Aber was er da sagt, finde ich spannend, 1. Mose 9, 6. Denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht, ja. Also dieses Bild Gottes ist trotz Sünde nicht ausgelöscht, es ist immer noch da, aber es ist eben verzehrt, ja, das Bild Gottes durch die Sünde. Wir tragen Würde in uns, aber wir leben oft nicht würdig, ja. Und genau hier merken wir, wir brauchen Rettung, ja. Wir können uns nicht selbst daraus befreien, aus dieser Sünde, aus diesem Bild, was sich da verzerrt hat, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. In Christus wird das Ebenbild erneuert. Ich lese euch mal einen Vers vor, Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ja, hier seht ihr wieder den Bezug zu der Schöpfungsgeschichte, ja. Er, Christus, ist das Ebenbild. Er stellt jetzt wieder diesen vollkommenen, ebenbildlichen Menschen dar, der durch die Sünde, durch den Sündenfall verzerrt worden ist. Und was sehen wir hier? Wir sehen Wahrheit, Gnade, er hat Autorität, aber auch Demut, er hat Heiligkeit, Barmherzigkeit, er hat eine unglaubliche Liebe zu Gott und zu den Menschen gehabt. Am Kreuz hat er sich total hingegeben, ja. Und wir sollen, das ist jetzt unser Vorbild, ja, Christus. Gott lebt sich in Christus aus, ja. Er zeigt uns, wie das Ebenbild Gottes funktioniert in Christus. Römer 8, Vers 29 sagt, wir sollen dem Bild seines Sohnes wieder gleichgestellt werden. Erlösung bedeutet eben einfach nicht auch nur Vergebung, sondern es bedeutet letztendlich Wiederherstellung. Gott will sein Bild in uns mehr und mehr wiederherstellen, will sein Bild wiederherstellen. Nicht durch Anstrengung, ja, dass wir uns irgendwie abstrampeln, sondern durch die Beziehung, die wir zu Christus pflegen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Christus Zeit verbringen, ja. Dass wir Zeit verbringen mit der Bibel, ja. Dass wir täglich stille Zeit machen, dass wir das nicht skippen und andere Prioritäten haben. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Das sind schon starke Verheißungen, ja. Letztendlich wird das im Himmel geschehen, aber hier auf der Erde beginnt das. Römer 12, Vers 2. Lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Denkens. Also wir müssen im Prinzip unsere Gedanken verändern. Und dann möchte ich noch was zu den Frauen sagen, ja, die durch das Patriarchat ziemlich unterdrückt worden sind, was eben Fluch der Sünde war. Und Christus hat am Kreuz den Fluch gebrochen der Sünde, ja. Deswegen auch diesen patriarchischen Gedanken. Und hier hast du in Galater zum Beispiel einen Vers, 3, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Iraner, sage ich mal, ja, oder Ukrainer. Egal, ja. Hier ist nicht Mann oder Frau. Darauf will ich hinaus, ja. Hier ist nicht Mann oder Frau. Hier ist, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Ja, hier wird das ein Stück weit, kannst du sehen, aufgehoben, dieser Sündenfluch, ja, wo die Frauen auch sehr gelitten haben drunter. Und man kann das auch sehen an Jesu Leben, ja. Er hebt Frauen hoch. Da gibt's viele Beispiele. Auch bei, selbst bei Paulus, der sagt, die Frau soll sich unterordnen. Wenn man das genauer anschaut, wird man darauf kommen, dass Paulus den Frauen massiv entgegengekommen ist. Es war halt damals eine sehr, sehr krasse Kultur im damaligen griechischen Reich. Bei Jesus siehst du, er gibt Maria Magdalena ganz viel Wert, indem er sagt, geh los und erzähl das Evangelium, ja. Das ist die erste Evangelistin, ja. Hat einen Auftrag von Jesus selbst gekriegt. Da ist nichts Schweige, die Frau schweige. Die Frau hat verkündigt als allererstes. Und auch an anderen Stellen am Jakobsbrunnen, ja, wo die Frau sich bekehrt hat. Und dann hat er noch mit einer Samaritanerin geredet. War kulturmäßig eine Katastrophe eigentlich. Hätte er nicht dürfen als Jude. Da seht ihr, wie sehr er Frauen da auch hochgehoben hat. Wie dieses Ding, wo die Frauen da so unter das Joch gekommen sind, wie das am Kreuz letztendlich wieder aufgehoben wird. Wo die Bibel diese Richtung schon geht. Vor dem Kreuz sogar. Der Mensch ist Gott ähnlich und zum Herrschen berufen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu unserem Schöpfungsgeschichte. Und da wird ja gesagt, der Mensch soll herrschen über die Tiere und über das ganze Land, ja. Und er soll was schaffen, was Kreatives letztendlich. Und das hat der Mensch auch wirklich gemacht. Er hat viele tolle Sachen geschaffen, ja. Allein wenn ich jetzt denke, dass ich demnächst mit 600 Leuten, müsst ihr euch mal vorstellen, in so einen Metallbauch einsteige und dann fliege ich auf die Philippinen, einmal um die halbe Welt, ja. Dass sowas möglich ist. Also der Mensch ist schon sehr kreativ, ja. Er hat viele coole Sachen geschaffen, ja. Er hat wirklich, das ist schon göttlich. Merkt ihr das, diese Kreativität? Das ist schon krass, ja. Das kann ein Tier nicht, ja. Der Mensch unterscheidet sich massiv vom Tier, ja. Es ist also wirklich schon eine Leistung, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch die Atombombe geschaffen, ja. Das Böse, das Negative, ja. Und das ist das, wovon der Mensch definitiv befreit werden muss und soll. Und wir sind Gott, sage ich mal, ja, und es geht um die Herrschaft, ja. Und zwar nicht nur um die Herrschaft, sage ich mal, über die Tierwelt, über das, was wir in der Welt so vorfinden, sondern auch die Herrschaft über uns selber und über die Sünde. Und darüber möchte ich gleich noch sprechen. Weil wisst ihr, Gott ist, wir sind ähnlich wie Gott, ja, ähnlich geschaffen. Wir haben eine ähnliche Substanz, ein Stück weit könnte man sagen. Weil Gott zum Beispiel, der hat auch Gefühle wie Freude, Schmerz, ja, der hat auch negative Gefühle. Er hat sogar Zorn, das kannst du auch nachlesen, ja. Zorn über Sünde, Zorn über Böses. Die Frage ist immer nur, wie gehen wir damit um, ja. Die Sünde entsteht nicht, wenn du Zorn hast. Zorn, das ist ein Gefühl, das fliegt dir jetzt einfach mal entgegen, je nach Charaktertyp auch. Aber dann ist die Frage, wie geht's weiter, ja? Geben wir dem Zorn Raum, ja? Geben wir den negativen Raum und dann entsteht Sünde. Römer 5, Vers 17 sagt, so werden vielmehr die, welche die Fülle der Gnade empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Leben herrschen, ja, das ist sogar Gegenwart, ja. Dieses Herrschen ist jetzt nicht irgendwie so ein triumphalistisches Machtdenken, wie man sich vorstellen könnte, ne. Aber es geht darum, dass Christus Herr sein soll, ja. Da steckt ja auch das Wort Herrschaft wieder drin, ja. Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Ja, und weil wir Gnade haben, ja, weil Christus am Kreuz die Sünde besiegt hat, aus diesem Grund, ja, können wir auch siegreich sein und herrschen über diese Sünde. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, ja. Manchmal denken wir, boah, wir sind so überwältigt von so einem negativen Zeug. Aber wisst ihr was, in Christus, nicht in uns selber, aber in Christus haben wir Gnade, das zu überwinden, das Negative, was uns so immer wieder anhangen will, ja. Und die Frage ist, was beherrscht uns? Beherrscht uns Christus oder manchmal eben doch die Angst, die Bitterkeit oder die schlechte Gewohnheit, die Kritik, geistliche Bequemlichkeit oder die Sorge? Mit der Sorge kann auch zu einer inneren Herrscherin werden, ja. Dann regiert in dem Moment nicht mehr Christus, sondern dein Herz ist voll mit Sorgen. Oder Bitterkeit, wenn wir enttäuscht sind in der Ehe, in der Partnerschaft, ja. Oder mit unseren Kindern oder in der Gemeinde, da wirst du auch nicht immer nur, findest du auch nicht immer nur Umarmung, ja, weil wir alles Menschen sind und nicht vollkommen sind, ja. Wir brauchen alle Gnade und wir müssen auch dem anderen Gnade geben, immer wieder. Oder Ungerechtigkeiten im Beruf. Und Bitterkeit ist überall da noch so ein Stück weit da, dass wenn du über den Menschen, der dich verletzt hat oder die Situation, die dich verletzt hat, wenn du merkst, du hast da immer noch negative Gefühle in dir, dann braucht es immer noch den Prozess der Vergebung, dass du vergibst, dass du Gutes reinsprichst und dann wird Jesus deine Seele wieder heilen, sodass du wieder zumindest mal neutrale Gefühle haben kannst für die Person und nicht so negativ. Und eigentlich sollten wir sogar Gefühle der Liebe haben, wenn wir das noch weiter ausreichen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wirklich Christus in unseren Herzen herrscht, dass das uns erfüllt und nicht die anderen Dinge. Ja, Christsein bedeutet nicht, dass wir keine Kämpfe mehr haben, sondern dass wir wissen, wer in unserem Haus das Sagen hat. Wer ist der Chef? Ich weiß jetzt nicht, ob ich immer hier die richtigen Folien habe. Na, ist das der hier? Sorry, wenn ich da nicht richtig geklickt habe. Ja, die Herrschaft Jesu, um das nochmal klarzustellen, ist keine triumphale, wie so ein König, boah, ich setze mich durch, ja, ich habe die Power, sondern es ist eine Herrschaft der Demut auch, ja. In Markus 10, Vers 42 bis 43 sagt er, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklaven sein. Also Christus dreht das ganze Prinzip herum, ja. Eigentlich sind Könige Leute, die das Sagen haben, ja, die gehen voran, die anderen müssen sich beugen. Aber bei Christus ist es genau umgekehrt. Christus ist derjenige, der dient, ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, Christus ist ja letztendlich auch Gott, ja. Und Gott, der das ganze Universum gemacht hat, ja. Diese ganzen Galaxien, ja. Wir sind ja nur ein kleiner Stecknagelkopf, ja, im Universum. Der beugt sich nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße, ja, und geht ans Kreuz. Was für eine Demut, oder? Das ist seine Herrschaft. Ganz andere Herrschaft, wie in der Welt. Dann, ja, das Ebenbild Christi. Das stellt sich auch so ein bisschen mit Selbstbeherrschung dar, ja, als Herrschaft, ja. Und wir sollen auf Jesus schauen, dann sehen wir das Ebenbild Gottes, ja. Und so wie Jesus ist, so sollen wir werden. Wir sollen verwandelt werden in das Bild Christi, ja. Und dazu brauchen wir diese Früchte des Geistes, ja. Und da kannst du dich immer fragen, bin ich heute in der Liebe gewesen, ja? Habe ich irgendwo auch Freude an Gott gehabt, ja? Mich darauf ausgerichtet. Man kann das auch ein bisschen, man kann das nicht machen, die Freude, aber man kann sich auf Gott ausrichten und ein Stück weit mehr Frieden haben und irgendwann auch vielleicht Freude, je nach Situation natürlich. Aber trotzdem, ja, da ist eine übernatürliche Freude. Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind alles die Eigenschaften vom Bild Christi. Und das möchte der Heilige Geist in uns wirken. Wenn wir mit ihm zusammen sind, entstehen und wachsen diese Früchte. Ja, ich bin durcheinander gekommen. Ich sehe das nämlich jetzt gerade. Warte mal, nee, lass mich mal was mal auf. Lass mal ganz kurz gucken. Sorry. Ihr seht, wir sind nicht vollkommen, ihr müsst Gnade mit mir haben, ne? Das habt ihr heute gelernt, ne? Es kommt gleich die Praxis. Ich hatte auch noch das mit dem Gedanken, das fand ich so gut, das finde ich jetzt hier auch nicht mehr. Ja, genau. Aber wo ist das auf meiner Folie abgeblieben? Mhm. Ah, hier, ich hab's gefunden. Machen wir das auf jeden Fall noch. Das fand ich nämlich auch ganz schön, weil in Gedanken fängt ja im Prinzip alles an, ja. Mit einem Gedanken. Ein negativer Gedanke ist nämlich nicht gleich Sünde, ja. Uns fällt ja alles Mögliche ins Hirn rein, sage ich mal. Aber die Sache ist immer, was machen wir mit unseren Gedanken, ja. Und Paulus gibt da eine ganz klare Anweisung. 2. Korinther 10, Vers 5. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also Gedanken müssen manchmal eingefangen werden, weil die verselbstständigen sich in unseren Hirn und wollen sich ausbreiten und uns dominieren. Wenn das ein guter Gedanke ist, dann lass ihn sich ausbreiten, aber wenn das ein schlechter ist, solltest du definitiv ein Stoppzeichen setzen. Ein Gedanke ist wie ein Besucher, das hat mir hier gefallen, ja. Er klopft an deiner Tür, ja, und fragt, darf ich hereinkommen? Und dann, wenn du ihn dann hereinbittest und ihm Kaffee machst und ihm das Gästezimmer anbietest, dann fängt er an, bei dir zu wohnen und dann wird's schwierig. Und dann nimmt er Raum in dein Leben ein und dann wird er immer größer. Und ihr wisst, was wir denken, ja. Matthäus 12, Vers 34 sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also wenn wir uns zu sehr mit Negativen beschäftigen, werden wir auch davon reden. Wenn wir anfangen, davon zu reden, könnte es vielleicht auch zu einer Tat kommen, ja. Ich hoffe, dass es nicht ganz so weit kommt, aber es ist gut, ja, wenn wir gleich schnell die Tür wieder zumachen und ihm doch nicht den Kaffee anbieten, den negativen Gedanken. Und das fand ich irgendwie echt nett. Genau. So, jetzt mal gucken, wo wir weitermachen. Die Bitterkeit hatten wir. Die Selbstbeherrschung hatten wir. Da kommen wir jetzt zur Folie 9. Und wir sind auch jetzt gleich schon durch. Was steht da?
Wer heute Christus regieren lässt, wird einmal nicht ihm regieren.
Ja, das ist gut, das lassen wir. Wer aber ein Stück weit gelernt hat, über sich selbst zu herrschen, Christus herrschen zu lassen, ja, der wird einmal mit Gott im Himmel regieren. Das glaube ich persönlich, ja. Und das steht auch in der Offenbarung 5, Vers 10, ja. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Das ist ein krasser Gedanke, ja. Wisst ihr, und diese Herrschaft, wie ich euch schon gesagt habe, ja, ist keine Ellenbogenherrschaft, ja. Alle müssen sich beugen und ich bin der große Macker. Sondern die Herrschaft mit Christus zusammen, ja, ist eine dienende Herrschaft. Und wisst ihr, was ich Spannendes herausgefunden habe? Das würde ich euch gerne mal vorlesen, weil ich habe eine ganze Zeit lang immer gedacht, wenn wir in den Himmel kommen, da ist alles perfekt, ja. Da gibt's nichts mehr, das alles, es gibt auch keine Sünde und gar nichts mehr. Aber es gibt eine spannende Stelle in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. So dass die Liebe bleibt, das ist logisch, ja, weil Gott ist Liebe, deswegen muss die Liebe bleiben. Aber dass Glaube und Hoffnung bleiben, das hat mich verwundert, das hat mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Weil wozu brauchst du noch Hoffnung im Himmel? Wozu brauchst du Glaube, wenn alles perfekt ist? Vielleicht ist der Himmel auch so, weil wir werden ja auch als Gemeinde, als das Hochzeitsmahl des Lammes da oben feiern, ja? Wir werden richtig mit Christus vereint, ja? Eins sein mit Christus, ja? Wie man das vom Ehepaar sagt. Natürlich nicht sexuell, aber so geistig. Wir werden total eins mit ihm sein, ja? Und das ist ein starkes Bild, ja, und dann mit ihm zusammen regieren. Und vielleicht ist es so, ja, dass noch andere Menschen im Himmel sind, die vielleicht diesen Weg, die Christus vielleicht so nie kennengelernt haben, ja, die vielleicht auch, ich sag mal, wenn du hier viel Schlimmes durchgemacht hast auf der Erde, du hast lernen müssen, in der Hoffnung immer wieder zu sein, du hast lernen müssen, immer wieder im Glauben zu sein, ja, Du hast immer wieder Kämpfe da auch gehabt, Christus hochzuhalten. Vielleicht ist es so im Himmel, dass da noch andere Menschen im Himmel sind, ja, denen wir, die wir dann mit Christus regieren, denen wir helfen, ja, Hoffnung zu haben, Glauben zu entwickeln. Ist meine persönliche Theorie, darfst du jetzt denken, wie du willst darüber, ja, kannst du auch wieder über Bord schmeißen. Es ist eine Möglichkeit, sage ich mal, ja, weil ich glaube jetzt nicht an die Alpha-Söhne und keine Angst, ja. Aber vielleicht sind mehr Menschen im Himmel, als wir denken, ja. Vielleicht ist das System im Himmel auch irgendwie ganz anders. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass, das steht in der Offenbarung 19, 7 bis 9. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Ist das nicht ein wahnsinnig schöner Gedanke? Wir werden mal zu einem riesigen Festmahl im Himmel eingeladen sein. Eine riesen Tafel wird aufgebaut werden und wir werden als Gemeinde mit Christus verheiratet werden. Und es gibt ein Riesenfest, sage ich euch. Und wenn ihr mal ins Alte Testament schaut, die konnten echt feiern. Die haben tagelang teilweise gefeiert, ja. Erinnert euch auch im Neuen Testament die Hochzeit zu Kana an, ja. Die waren schon betrunken, er hat nochmal Wein gemacht, damit die fröhlich und glücklich und zufrieden sind. Ich sage nicht, dass wir da betrunken sind, aber ihr wisst ja, was wir da sein werden. Wir werden wirklich voller Glück sein, wenn wir Christus sein, denn diese Nähe von Gott erleben werden, wie wir sie hier auf der Erde eben nicht erleben können, ja. Das wird so eine intensive Beziehung sein, die wir zu Gott haben, so eine Nähe, so ein Licht, ja. Das wird ein Freudenfest für uns sein, ja. Und wahrscheinlich wird es auch eine Riesentafel geben, dass wir wirklich essen und trinken. Und dass es uns gut geht, dass wir bedient werden auch. Das glaube ich von Herzen, dass es eine richtige Party wird. Und darauf können wir uns freuen. Das ist natürlich echt was ganz, ganz Tolles. Eine ganz, ganz tolle Hoffnung. Genau, und jetzt bin ich schon durch. Ich würde noch einmal ganz kurz wiederholen, euch das noch mal ein bisschen resümieren lassen. Dann könnt ihr einfach mal mitnehmen, was euch vielleicht jetzt wichtig geworden ist für den Alltag. Also wir sind das Ebenbild Gottes. Und deswegen können wir einfach ein hohes Selbstwertgefühl entwickeln, trotz Unvollkommenheit. Das Ebenbild ist beschädigt, ja. Durch die Sünde, aber in Christus wird dieses Ebenbild Gottes wiederhergestellt. Das wird da explizit in mehreren Bibelstellen erwähnt. Und hier auf der Erde wachsen wir mehr und mehr da herein. Und so können wir herrschen im Leben, ja, nicht nur, dass wir kreativ sind auf unseren Arbeitsstellen, ja, und wo auch immer du bist, ja, sondern auch herrschen über Sünde und herrschen über negative Dinge, Sorgen und so weiter, ja. Dass nicht die Sorge unsere Herrscherin ist, sondern Gott und sein Friede. Und wir können uns total freuen auf die Hochzeitmahl, das Hochzeitsmahl des Lammes, wenn wir wirklich mit Christus vereint werden, was ein Riesenfest werden wird. So, und am Schluss habe ich euch das nochmal aufgeschrieben. Trotz Sünde bist du das Ebenbild Gottes. Merkt ihr das? Egal was passiert in deinem Leben, wie oft du ins Fettnäpfchen dabst, ja. Christus, ja, Jesus sieht oder Gott sieht Christus in dir. Er sieht nicht deine Sünde, deine Fehler, sondern er sieht auf Christus. Er sieht das vollbrachte Werk am Kreuz. Sonst könnte er nämlich gar nicht uns nahe sein, ja, weil er ist heilig, er kann nur mit Heiligen Kontakt haben und deswegen sieht er nicht als erstes unsere Sünde. Er registriert die natürlich schon und deswegen überführt er uns auch, der Heilige Geist, von schlechten Dingen. Aber wenn Gott so viel Glauben an uns hat, ja, an die Schönheit von Christus in uns, können wir diesem Ebenbild Gottes in uns einfach Vertrauen schenken, ja, dass wir das Ebenbild Christi sind. Und wenn wir so positiv von uns denken, wird es uns auch leichter fallen, Positives zu tun, weil das, was unsere Gedanken erfüllt, ja, dessen, was das Herz voll ist, geht der Mund über und auch das Sein. Und das sagen auch Psychologen. Ich habe mir letztens mal Psychologen angeschaut, die sagen, das, mit was wir uns umgeben, mit was wir uns beschäftigen, ja, das werden wir letztendlich, das sagt die Psychologie sogar, wie viel mehr wenn wir Gottes Worten Raum geben und ihm vertrauen, dass wir sein Ebenbild sind. Amen.